Jahre in den USA ein Mann mit großer Überzeugung, I have a dream, ich habe einen Traum. Dieser Mann ist bis heute bekannt, Martin Luther King, der davon träumt, den Afroamerikanern in den USA zu einer Gleichberechtigung, zu einer Gleichstellung zu verhelfen. Und er bewegt bis heute die Menschen. Er hat seine Zeit, seine Gesellschaft bewegt. Er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt, für diesen Traum, den er hat, den er verfolgt hat, für diese Vision. Ganz anders, aber doch ganz ähnlich, hat eine Frau im heutigen Nordmazedonien, ist es glaube ich, den Traum und die Vision, armen Menschen in Indien zu helfen, Obdachlosen, Kranken, Kindern, Waisen, und wird später als sogenannte Mutter Teresa von Kalkutta den Friedensnobelpreis bekommen, weil sie ihr ganzes Leben dafür aufopfert, ihrem Traum zu folgen. Sie hat ein Ziel, sie hat einen Traum, der sie nicht loslässt, und sie setzt alles dafür ein. Gar nicht weit weg, ein paar Tage erst her, haben wir Menschen gesehen, wenn man sich denn dafür interessiert, die für ihren Traum alles einsetzen bei den Paralympischen Spielen. Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die sich nicht davon zurückhalten lassen. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, bei diesen Olympischen Spielen mitzumachen. Ich träume davon, eine Medaille zu gewinnen. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Handicaps zurückhalten. Ich habe einen Traum und ich folge ihm. Oder was heute vielleicht sogar noch greifbarer ist und vielleicht auch öfter passiert, da sind Menschen, die haben einen Traum, eine Überzeugung von einer Geschäftsidee, von etwas, das brauchen die Menschen, das ist richtig klasse, und setzen alles ein, um ein sogenanntes Start-up zu gründen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Start-up, eine neue Firma, eine Geschäftsidee, die haben einen Traum, die sind überzeugt davon und sagen, das ist es, das brauchen die Leute, das will ich tun, das ist es, ich kann das, ich will das und ich werde das tun. Ich setze alles für dieses Ziel ein. Und die gehen sogar, wer sich ein bisschen für Fernsehsendungen oder so interessiert, ich habe das, glaube ich, nur einmal gesehen, es gibt so eine Sendung, die Höhle der Löwen, ne? Habt ihr das schon mal gehört? Die Höhle der Löwen, die trauen sich sogar in die Löwengrube für ihre Überzeugung. Die gehen dahin und stellen ihre Geschäftsidee vor und sagen, ich bin so überzeugt, dass ich euch davon überzeugen kann. Und gelingt manchmal sogar. Und für seine Überzeugung, in eine Löwengrube zu gehen, das ist ja nun durchaus irgendwo biblisch, nicht wahr? So überzeugt zu sein, dass ich mich sogar in eine Löwengrube wage und sage, ich bin überzeugt davon. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich gehe hier rein mit einer Überzeugung, die mir hilft, Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht tue, wenn ich, ach ja, so ein bisschen wischiwaschi, wie man das so schön sagt, so indifferent bin. Eine Überzeugung, die mich treibt. Ich habe einen Traum. All diese Menschen verbindet, dass sie einen Traum haben, dass sie eine Vision haben, dass sie für das, was sie erträumen, wovon sie überzeugt sind, alles einsetzen. Und sie erreichen was. Sie kommen an ein Ziel. Ich denke und fürchte, dass das manchmal im Christsein etwas verloren geht, dieser Traum. Sodass es dann eher so scheint, ja etwas christlich, etwas religiös, und sobald es etwas fordert, so wie bei diesen Menschen, dann, so ernst war es dann doch nicht gemeint, ich gehe dann lieber dahin, wo es leichter ist. Also sobald die Schwierigkeiten auftauchen, vielleicht auch gerade die Schwierigkeiten, die ich so wahrnehme, wenn Jesus zu mir selber kommt und sagt, mein lieber Bruder, mein lieber Freund, du musst dich verändern. Du musst dich verändern. Geh nicht hin und verändere die anderen, verändere dich. Das sind oft die Schwierigkeiten, das kommt mir zu nah. Das ist mir zu dicht. Und Das ist etwas aber, was das Evangelium zutiefst ausmacht, weil was nützt es, ein Evangelium zu haben, das mich nicht herausfordert, das mir keinen Traum vor Augen stellt von dem, was ich sein kann in Gott, in Christus. Also ein Ziel vor Augen haben, das mich voranbringt, für das ich sage, das lohnt sich, da setze ich, ich kann, ich werde und ich will das tun. Dem ordne ich mein Leben unter, weil das ist ein Ziel, das lohnenswert ist. So einer ist Paulus. I have a dream. Mehr noch, er hat eine Vision, er hat eine Begegnung mit Jesus. Wie doch alle, die gläubig geworden sind, einmal eine Begegnung mit Jesus hatten, sonst wären sie ja nicht gläubig geworden. Ich habe einen Traum und er treibt diesen Traum voran und setzt alles dafür ein. Und wir haben es beim letzten Mal, wir sind im Philipperbrief und beim letzten Abschnitt, da hat Paulus gesagt, ich vergesse, dass das, was hinter mir liegt. Das war gut, das hat seine Zeit. Als ich Pharisäer war, als ich dem Gesetz gefolgt bin, in einer Art und Weise, die weit über das Maß vielleicht sogar hinausgeht. Ich strecke mich aus, ich will etwas anderes, ich will mehr. Nicht, weil das Alte schlecht war, sondern weil da vorne ein Ziel ist. Ich habe einen Traum, ich bin von Christus ergriffen. Ich bin ergriffen. Jetzt will ich ihn ergreifen. Und da setzen wir an heute, wenn wir in Kapitel 3 vom Philipperbrief, Vers 12 lesen. Und Paulus setzt uns hier etwas vor Augen mit seinem Beispiel. Er wird es gleich noch erwähnen. Das ist, folgt diesem Beispiel. Investiert in eure Zukunft. Investiert in das beste Gut, was man überhaupt haben kann. Setzt eure Energie, eure Möglichkeiten nicht in andere Sachen. Investiert hier rein. Und er sagt für sich selber, es ist noch nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Ich brauche noch ganz viel Veränderung. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus ist wie dieser Mann aus dem Gleichnis, der einen Schatz im Acker findet und sagt, wow, guck dir diesen Schatz an, ich verkaufe alles, was ich habe, muss diesen Acker kaufen, weil wenn ich den Acker kaufe, habe ich auch den Schatz. Verkauft alles und investiert in seine Zukunft, investiert in diesen Schatz, den er im Acker gefunden hat. Das ist der Schatz, den wir im Herzen haben, aber den muss man finden. Den darf man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Christus in dir, seit du gläubig geworden bist. Irgendwann habe ich manchmal so den Eindruck, wenn man ganz lange Christ ist, wird das so zur Routine. Ja, Christus in mir, klar, sicher. Normal. Nein, das ist nicht normal, dass der allmächtige, große, unbegreifliche Gott in mir ist. Was für ein Schatz! Für den es sich lohnt, sogar in die Löwengrube zu steigen, wenn nötig, weil ich überzeugt bin, dass es das Beste ist, was mir überhaupt je passieren kann. Ich möchte dem alles unterordnen und entscheide mich. Und das macht Paulus, er sagt, ich entscheide mich. Ich will mich danach ausstrecken. Ich habe das noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht perfekt. Aber ich entscheide mich, das zu tun, weil ich weiß, dass diese Investition sich lohnt. Und ich überzeugt bin. Und ich kann dann auch andere überzeugen. Wenn ich selbst nicht überzeugt bin, kann ich ja niemanden überzeugen. Aber ich bin sowas von überzeugt davon, weil Christus von mir Besitz ergriffen hat. Im Übrigen, so nebenbei, was hat denn gerade von dir Besitz ergriffen? Wenn wir mal unseren Alltag sehen, dann ist es ganz oft so, dass Dinge von mir Besitz ergreifen, ganz schleichend, unbemerkt vielleicht, die sich neben Christus schleichen. Und plötzlich bin ich ergriffen, aber nicht mehr von ihm, sondern von anderen Dingen, die meine Aufmerksamkeit, meine Kraft, meine Investition vielleicht in eine falsche Richtung lenken. Immer wieder auch die Frage, von wem bin ich denn ergriffen und was hat von mir Besitz ergriffen? Wem habe ich erlaubt, von mir Besitz zu ergreifen? Paulus weiß das und geht weiter, weil er weiß, von wem er ergriffen ist. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus lässt los den Acker, den er hat. Wenn er alles gibt, um den Schatz zu ergreifen. Er lässt das eine los, um das andere zu ergreifen. Er investiert, weil er weiß, Gott hat in mich investiert. Weißt du eigentlich, was Gott in dich investiert hat, weil er dich liebt? Du bist so wertvoll, so unbegreiflich. Er investiert sich selber in dich. Mehr als Gott in dich investiert hat, kann man nicht investieren. Es gibt nichts Größeres. Es gibt keine größere Investition. Und hier sitzen alle, wenn ich euch sehe, was für Schätze, was für unbegreifliche Schätze, Schatztruhen, in die Gott investiert hat. Ich sage, ich gebe mich für dich. Ich investiere alles, weil Gott von dir überzeugt ist. Ich bin überzeugt von dir. Und ich weiß, es lohnt sich, in dich zu investieren. Deshalb komme ich und gebe alles. Er ist in die Löwengrube gestiegen. Und es war eine Löwengrube, eine Schlangengrube voller Ottern und Nattern und Gezücht. Eine Grube, in der wir sitzen. Er ist hineingestiegen und sagt, ich investiere alles in dich. Ich setze auf diese Karte. Und jetzt sagt Paulus, der das verstanden hat, und jetzt investiere ich in dich, Herr. Jetzt investiere ich in dich, weil ich weiß, was du in mich investiert hast. Mit ganzer Kraft, sagt er, mit ganzer Kraft, das ist so. Und wir verstehen das, wir haben das alle gelesen, du sollst dem Herrn dienen mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Kraft und so weiter. Und dann gucken wir in unseren Alltag und merken, ich habe überhaupt keine Kraft mehr übrig, um das zu tun, weil die Kraft schon weg ist im Alltag, in der Arbeit, in der Familie, in den ganzen Anstrengungen, in den Forderungen, was immer dein Leben prägt. Die Kraft ist so oft weg, da ist gar nicht mehr viel übrig. Welche Kraft soll ich denn noch investieren? Mit ganzer Kraft und konzentriere mich völlig. Und wir sind so oft als Christen und Christinnen durch diese Welt so vereinnahmt, dass wir komplett mit angezogener Handbremse fahren. Total. Und Paulus sagt, schau, wie dein Leben aussieht. Wo investierst du deine Energie, deine Kraft? Wo fließt denn schon alles ab? Und muss das so sein oder hat sich das eingeschlichen? Und wir wissen ja, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht so ohne weiteres ändern. Das Leben ist so, Geld muss verdient werden, außer es fällt irgendwie, aber das passiert ja selten, dass mir das Geld vor die Füße fällt. Ich muss dafür arbeiten. Also geht die Kraft schon mal weg. Viele andere Dinge in meinem Leben kann ich sehr wohl justieren und sagen, die Stunde vor dem Fernseher, um die Höhle der Löwen zu gucken, oder so investiere ich doch lieber vielleicht in ihn, der so viel in mich investiert hat. Für Paulus ist es wichtig, diese Teilhabe an ihm zu erlangen. Und das geht eben nur mit einer konsequenten Entscheidung. Und so geht er fort. Und ja, für die Philipper ist es ihm ganz wichtig, dass sie das verstehen und damit natürlich auch für uns, nämlich wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, kann ja passieren, wird Gott auch euch darin nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Also das, was wir erreicht haben, nämlich die Erlösung, die Rettung, das Evangelium, und das war in dem Abschnitt vorher für Paulus ganz wichtig. Es kommen Menschen, die sagen, ja, Jesus, alles gut, aber dir fehlt noch das. Und da ging es um die Fragen des Gesetzes, des Alten Testaments. Er sagt, davon lass uns nicht abweichen. Es gibt Dinge, die sind grundlegend, und es gibt Dinge, da kann man persönlich anderer Meinung sein. Wenn ihr eine andere Meinung habt an diesem oder jenem Punkt, ihr seid geistlich reife Menschen. Ihr könnt das unterscheiden. Weil das ist das Kennzeichen eines geistlich reifen Menschen, dass er das unterscheidet. Was ist grundlegend, theologisch, biblisch, unantastbar, und was ist meine persönliche Meinung? Oft wird das verwechselt, scheint mir. Und es entstehen Streitigkeiten, die völlig unnötig sind, weil man hier etwas verwechselt, was nicht unbedingt von geistlicher Reife zeugt, weil offensichtlich geistliche Reife etwas damit zu tun hat, Dinge unterscheiden zu können, nämlich die Grundlagen und die Einzelheiten. Unterscheidung. Und Gott wird euch die nötige Klarheit schenken. Geistliche Reife bedeutet demzufolge dann auch, dass ich, bevor ich raushaue, das ist so und das ist biblisch, erstmal frage, bete, damit Gott mir Klarheit schenkt. Ist das denn wirklich so? Geistliche Reife. Paulus setzt die voraus, damit man unterscheiden kann, was ist meine persönliche Meinung, und die hat ja jeder von uns, persönliche Zugänge, Empfindlichkeiten, und was ist das, was Gott möchte und was Gott für richtig hält. Und so kann er das wagen und sagen, folgt meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Ich, Paulus, bemühe mich, so zu leben. Ihr habt ein Vorbild, ihr seht, wie es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Nämlich, viele leben ganz anders als das. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Es gibt offensichtlich Gegenwind. Es gibt ein Vorbild und es gibt ein Gegenbild. Es gibt Menschen, die wissen das vielleicht noch nicht mal so ganz genau, die sagen, ich bin frei und ich lasse mir diese Freiheit nicht nehmen. Ich will und ich bin ein freier Mensch und ich kann tun, was ich will, und merken schlussendlich gar nicht, dass sie Sklaven sind. Sklaven einer Pseudo-Freiheit, die in dieser Welt immer wieder propagiert wird. Du bist frei, tu, was du willst. Lass dich nicht in irgendeine Sache hineinziehen, und das Evangelium, das ein Stück weit schon von uns auch Anpassung, Gehorsam fordert, das ist eine Einschränkung deiner Freiheit. Das kannst und darfst du nicht dulden. Sei frei, tu, was du willst. Und diese freien Menschen sind es gerade, die mit großer Kraft, mit aller Kraft, vielleicht mehr Kraft, als wir in unser Christsein investieren, mit aller Kraft in die falsche Richtung gehen. Nämlich diese freien Menschen sind es gerade, die unsere Welt an die Wand fahren. Diese freien Menschen sind es, die diese Kriege anzetteln. Diese freien Menschen sind die, die unsere Umwelt zerstören. Diese freien Menschen, die tun, was sie will und ihre eigenen Herren sind, ihre eigenen Götter, zerstören, was Gott aufgebaut hat. Mit aller Kraft und großer Überzeugung. Sie folgen ihren eigenen Begierden und merken es gar nicht. Und damit sind sie Feinde des Kreuzes Christi. Noch nicht mal, wenn sie es formuliert haben, sondern einfach, weil sie propagieren, du musst dein eigener Gott sein, du darfst dein eigener Gott sein und tu, was du willst. Das ist das ganze Gesetz. Tu, was du willst, denn du bist ein freier Mensch. Tu, was du willst. Das hat im letzten Jahrhundert der vermeintlich größte Satanist, Aleister Crowley, als Motto seines Ordens, den er gegründet hat, ausgegeben. Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Jesus uns vormacht, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir dürfen das nicht verwechseln, mein Wille geschehe. Deswegen meinte Paulus vorhin sehr deutlich, unterscheidet, ihr seid geistlich reife Menschen, unterscheidet. Und ich warne euch, in so eine falsche Richtung zu gehen. Investiert eure Kraft in die richtige. Denn, und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, das muss unsere Ermutigung immer wieder sein. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterwerfen. Bürger des Himmels bist du. Bürgerin des Himmels. Du bist frei. Frei zum Verzicht. Nicht wie diese Welt, die nicht frei ist, auf irgendwas zu verzichten. Frei zum Verzicht. Frei auch demütig zu sein, mal klein zu werden, sich nicht künstlich aufzublasen und damit tatsächlich groß zu sein. Du bist Bürgerin und Bürger des Himmels und kannst sagen, Anpassung? Nein, danke. Nicht Atomkraft, nein, danke. Ihr kennt diesen Slogan aus den 80ern des letzten Jahrhunderts. Anpassung an diese Welt? Nein, danke. Warum? Ich habe viel Besseres. Ich erwarte meinen Herrn Jesus Christus, der meinen unvollkommenen Körper verwandeln wird. Ich werde im Himmel sein. Ich habe eine Perspektive. Woher weiß ich das? Ich gucke mir das ganze Universum an. Das hat er geschaffen. Wenn er das kann, dann kann er auch meinen Körper umwandeln. Ich habe eine Perspektive und der Beweis ist das, was ich sehe. Du siehst das auch, ja, klar, und sagst, das ist alles zufällig entstanden. Okay. Dann wirst du auch zufällig wieder verschwinden, meinst du. Aber ich glaube, das wird eine große Täuschung sein, wenn die Menschen, die sagen, nach dem Tod kommt nichts mehr, plötzlich aufwachen und sehen, ups, falsche Entscheidung. Da kommt ja doch noch was. Aber vielleicht nicht das, was man unter Umständen erwartet hat. Ich darf diese Zuversicht haben, sagt Paulus, denn du bist Bürger und Bürgerin des Himmels. Und dann schließt er den ganzen Abschnitt mit dem folgenden, weil das Ganze eben nicht nur Theorie bleiben soll. Wir sollen nicht nur, ja, das sind Wahrheiten, super in der Bibel, das kann ich theologisch begründen, das kann ich systematisch einordnen, dogmatisch machen und wunderbar, dann packe ich es in ein Buch, stelle es in den Schrank und mache so weiter wie vorher. Genau das nicht, sondern ab 4 Vers 1, das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Das, was er gerade gesagt hat, haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ihr merkt es, Paulus, Gefängnis, immer bedenken, sitzt im Gefängnis, Tod vor Augen womöglich. Und seine Sehnsucht, seine Gedanken gelten nicht irgendwie, er hat keine Angst um seine Zukunft. Er ist Bürger des Himmels. Euch, ihnen, seinen Geschwistern, da sind seine Gedanken. Und sagt, ich ermahne, und weil ihm das so wichtig ist, in dieser Situation, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach. Schließlich haben diese beiden Frauen, Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Da wäre das Ganze praktisch. Paulus, der so eine Sehnsucht hat, sagt, schaut. Und er spricht Menschen persönlich an. Angesichts all dessen, legt eure Unstimmigkeiten bei. Ihr seid geistlich reife Menschen. Schaut doch mal hin, das ist im Prinzip gar nichts Grundlegendes, was euch trennt. Das sind vielleicht nur persönliche Dinge, die gar nicht so wichtig sind, dass sie euch trennen können. Ich ermahne Evodia und Syntyche. So, und jetzt könnte man natürlich herkommen, einfach diese Namen als Platzhalter nehmen und deinen Namen einsetzen. Wo würde Paulus jetzt einen Namen aus unserer Mitte einsetzen oder zwei? Und ich mahne dich und dich, ey, legt eure Unstimmigkeiten bei. Das ist es gar nicht wert. Das ist gar nicht so wichtig. Ihr seid geistlich reife Menschen. Du und du. Wo immer Unstimmigkeiten sind zwischen euch noch, das weißt du in deinem Herzen am allerbesten, ich ja nicht. Gott schon. Und Paulus sagt, du und du legt eure Unstimmigkeiten bei. Und ihr anderen, meine treuen Weggefährten, helft ihnen dabei. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach, Unstimmigkeiten beizulegen oder Streitigkeiten, womöglich die schon seit Jahrzehnten gären. Sowas gibt es ja auch. Da kann man unterstützen, vom Gebet bis zum aktiven Gespräch. Ich ermahne dich und ich legt eure Unstimmigkeiten bei, denn ihr habt doch schließlich Seite an Seite mit mir für das Evangelium gekämpft und in diesem Kampf vielleicht auch irgendwelche Wunden und Narben erlitten. Aber ihr habt Perspektive, das muss nicht so bleiben. Ihr braucht euch nicht übervorteilen lassen, über den Tisch ziehen lassen von dem Feind. Eure Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Ihr steht auf der Meldeliste, wusstet ihr das? Auf einer Meldeliste, auf der jeder gerne stehen möchte. Das ist nicht die rote Liste der aussterbenden Arten oder so, oder irgendeine schwarze Liste, sondern es ist die Meldeliste des Himmels. Ihr seid angemeldet. Da ist euer Wohnort. Ne, hier in Deutschland muss man ja irgendwo angemeldet sein, damit man seine Strafbefehle und so zugestellt bekommen kann. Ihr seid Angemeldete. Ihr seid im Himmel angemeldet. Ihr steht auf der Liste. Es lohnt sich, zu investieren, um den Sack zuzumachen in deine Zukunft. Es lohnt sich, zu investieren in deine neue Heimat, die jetzt schon in deinem Leben wirksam wird. Sei ein Start-up ab heute, sozusagen. Weil du überzeugt bist von der Geschäftsidee, Evangelium, von der Erlösung, von der Perspektive, von dem, was Gott dir schenkt. Sei überzeugt, dann kannst du andere überzeugen und dann wirst du anders leben. Ein Start-up, wie mal einer gesagt, Ich-AG, aber in diesem Sinne ist es ein Ich-Du-AG oder Du-Ich-AG. Fang an, es lohnt sich. Und das dürfen wir gemeinsam genauso als Gemeinde sehen, seien wir gemeinsam ein Start-up und investieren in eine Zukunft, die Gott vor uns bereitet. Ihr steht alle in der Liste, ihr seid angemeldet im Himmel und da wird man nicht wieder abgemeldet. Ihr habt das Ticket. Und denkt dran, was Gott investiert hat, investiert selber, es lohnt sich. Alles andere ist weniger, ist schlechter, ist sinnloser. Diese Welt braucht genau das. Und wenn es dann ab und zu mal in eine Löwengrube geht, dann machen wir das zusammen, gemeinsam. Er ist der wunderbare Hirte, der uns lotst durch alle Fährnisse in den sicheren Hafen. Der ist da, kein Wind, kein Sturm kann schlimm genug sein, dich von dieser Richtung Heimat, Hafen abzubringen. Denk immer daran, wenn du in diese Woche gehst, wenn du in dein Leben gehst, egal was dir Montag begegnet, ich bin angemeldet. Ich stehe auf der Liste. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du uns diese Perspektive gibst, durch das, was Paulus schreibt, dass wir angemeldet sind bei dir, geliebt, dass wir auf der Liste stehen, dass wir eine Heimat haben, dass wir Zukunft und Perspektive haben und dass wir alles dem unterordnen dürfen, weil es so groß ist, so unbeschreiblich groß und so wichtig. Ich danke dir, mein Gott, dass du uns zusammengestellt hast und dass wir gemeinsam hier im Buch des Lebens stehen und gemeinsam neu starten dürfen und gemeinsam wissen, wir müssen irgendwelche Unstimmigkeiten oder irgendwelche Schwierigkeiten nicht über uns herrschen lassen, sondern du bist es, der uns zusammenfügt und zusammenhält. Lass uns das erleben, Herr. Lass uns das neu ganz tief ins Herz nehmen, mit aller Kraft, dieses Bewusstsein, ich bin angemeldet bei dir, geliebt und das ist meine Zukunft. Amen. Thank you.
es nicht erreicht, das Ziel, das vor uns liegt, noch trifft uns Leid und Wider.